Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Was an?
Ich kann nicht fahren, wenn du willst.
In der heutigen Episode der Projektion wird es um Zwielicht, Verbrechen und Melancholie gehen. Was ist das für eine Figur, der Gangster? Kein bloßer Verbrecher und dennoch jenseits des Gesetzes. Nie ohne Ehre und doch im Taumel oder zumindest kurz davor, am Rand, an den Rändern der eigenen Überzeugungen. Was verbinden wir mit dem Gangster und was begehren wir eigentlich an dieser Figur? In der heutigen Folge zu Gast der Regisseur Christoph Hochhäusler, der uns mit Milchwald eine realistische und fremdartig beklemmende Aktualisierung von Hänsel und Gretel geschenkt, im großartigen Unter dir die Stadt die Strukturen der Kapitalmacht erforscht und in Die Lügen der Sieger einen Anti-Thriller gedreht hat, der sich den Exzessen der Deutlichkeit und den typischen Auflösungen verweigert. Mit Christoph Hochhäusler werden wir über drei Filme im Speziellen sprechen. Thief von Michael Mann, Supermarkt von Roland Kripp und Armee im Schatten von Jean-Pierre Melville. Wir wünschen viel Spaß bei der Episode. Ja, hallo zusammen. Hallo da draußen und hallo Markus und hallo Christoph Hochhäusler, wir sind sehr, sehr glücklich, dass du heute hier bist.
Ich freue mich über die Einladung. Hallo.
Herzlich willkommen auch von mir.
Heute, es wurde ja gerade schon erwähnt, sprechen wir über die Figur des Gangsters. Bevor wir allerdings zur Figur des Gangsters kommen, fangen wir doch erstmal ganz allgemein an. Eine vielleicht etwas naive Frage, die einfach klingt, aber glaube ich sehr kompliziert werden könnte, nämlich, was ist eigentlich ein Gangsterfilm?
Na, ich würde sagen, ein Gangsterfilm ist ein Film, der von Gangstern handelt. Das ist sozusagen die einfachste Antwort vielleicht.
Aber, geschummelt.
Geschummelt, aber allgemeiner vielleicht ein Film von der anderen Seite. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Es ist im Grunde immer das Spiegelbild zum Bürger. Also damit haben für mich alle Sehnsüchte und Leidenschaften des Gangsterfilms zu tun, dieses Gegenbild. Ein Genre des Gegenbildes.
Also wenn ich das aus der Sicht des Filmwissenschaftlers in dem Fall ergänzen würde, also ohne dem in irgendeiner Weise zu widersprechen, würde ich sagen, der Gangster ist ein Mitglied des organisierten Verbrechens, daher der Begriff ja Gang. Und ich denke, im Gangsterfilm ist das relativ weit gefasst. Also wir haben durchaus Leute, die eben gerade nicht Teil einer Gang sind und trotzdem sind das dann tatsächlich Figuren, die wir als Gangsterfiguren begreifen und Filme auch, die wir als Gangsterfilme sehen. Das wird ganz interessant, weil die Beispiele, die wir hier ausgewählt haben, ja genau changieren zwischen diesen Konzepten. genre-theoretisch betrachtet, würde ich sagen, es gibt das Metagenre des Kriminalfilms, was ja von Krimen kommt, also Verbrechen, und sich ganz grundsätzlich mit dem Verbrechen auseinandersetzt. Und das teilt sich auf in die etablierten Genres, Polizeifilm, Detektivfilm und dann eben auch dem Gangsterfilm. Und deswegen ist der Gangsterfilm für mich erstmal ein Teil des Metagenres des Kriminalfilms und kann sich dann natürlich, wie wir es sehen werden, in unterschiedliche Spielarten aufsplittern. Also das wäre meine akademische Perspektive darauf.
Ja, ja, kein Widerspruch. Wobei ich sagen würde, dass die Bewegung, die der Kriminalfilm macht, der sozusagen von Polizisten ausgeht, fast immer eine Art von Arbeitsbeschreibung vornimmt. Und das gibt es im Gangsterfilm auch. Aber ist nicht der Kern für mein Gefühl. Für mein Gefühl ist der Gangsterfilm näher an der Tragödie. Also ich will das jetzt gar nicht theoretisch ein großes Feld da abstecken. Aber die Tragödie als eine Form der letzten Dinge.
Es ist vielleicht gerade dieser Ansatz, wenn ich das ganz kurz dazu sagen darf, im klassischen Gangsterfilm ist das total offensichtlich. Also wenn wir diese Gangsterfiguren Public Enemy, White Heat, Scarface, also diese 30er-Jahre-Phase des Gangsterfilms in Hollywood, da ist die Tragödie offensichtlich. Also da gibt es dann auch so diese Grundkonflikte der Tragödie, I Made It Ma, also quasi so ödipale Fixierungen, und bei Scarface natürlich die Schwester. Und also da sehe ich total ganz großes Theater auch drin, ne? Also so Shakespeare-Effekte. Ich finde es aber sehr spannend, dass wir ein Beispiel haben von einem Regisseur, der diese Procedural Inszenierung, die du ja ansprichst, die wirklich mit dem Polizeifilm, mit dem professionalisierten Verfolger des Gangsters eigentlich verbunden ist, der das parallelisiert mit der Tätigkeit des Gangsters, des Professional Gangsters. Und Michael Mann meine ich natürlich. Und in Heat, den wir jetzt nicht diskutieren, aber Heat ist ja genau dieser Grenzfall zwischen Cop-Film, Polizeifilm eben und Gangsterfilm. Und da haben wir dann beides. Aber das kann sich natürlich trotzdem zur großen Tragödie dann steigern.
Aber es stimmt, ja. Da sind es sozusagen wirklich Spiegelbilder in Heat, ja.
Also ich finde, dass wir eigentlich das Feld schon relativ gut abgesteckt haben damit. Einerseits diese Einteilung, dass es was mit dem Kriminellen zu tun hat, dass aber der Gangsterfilm eine Unterart ist. Ich finde auch die Blickrichtung oder den Fokus auf die Bewegung, das heißt, wo entsteht eigentlich die Bewegung in den Filmen oder wer ist die treibende Kraft auch, das wird uns beschäftigen, glaube ich, bei den Filmen, weil sich das jeweils anders darstellt, vor allem wenn wir dann zu Jean-Pierre Melville und Armee im Schatten, L'Armée des Ombres kommen. Trotzdem nochmal nachgehakt, weil der Gangster, ist der Gangster ein Krimineller?
Also in meiner Auffassung ist der Gangster in den meisten Filmen ein Outlaw, einer, der sich außerhalb des Systems bewegt und nach quasi eigenen Gesetzen lebt. Deswegen hat er eher, denke ich, etwas Anarchistisches und wird eigentlich auf dieser Ebene des außerhalb des Systems sich bewegen, des Outlaw-Seins, zu einer Identifikationsfigur. Denn wenn er einfach ein Krimineller wäre, dann wäre er ja auch potenziell ein Bad Guy. Also jemand, den man nicht mal lieben muss, um ihn zu hassen, ja, sondern den man einfach auch hassen kann. Und solche Figuren gibt's natürlich auch, die ganz plakativ in Robocop oder sowas, die dann einfach weggeballert werden, weil sie so evil sind. Und das ist natürlich etwas, was den Gangsterfilm ausmacht, dass wir uns identifizieren müssen. Und dieser Ansatz ist, glaube ich, der Outlaw.
Ja, es ist so ein bisschen wie Marx hat doch geschrieben, was produziert der Verbrecher? Der Verbrecher produziert Gesetz. Also dieses Gegenüber, was ich vorhin meinte, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Für mich jedenfalls. Also, dass der Gangster eben eine Figur ist, die eine gewisse Fallhöhe immer hat. Also ein Krimineller hätte keine große Fallhöhe. Das wird dann auch interessant da am Beispiel von Supermarkt, weil das ist sozusagen auch da die Naht, wo das vielleicht auch in andere Genres übergeht. Aber der Gangster hat so eine gewisse Fallhöhe, du hast ja schon gesagt, shakespearianisch oder so. Also es gibt zumindest diese Spurenelemente davon.
Dann schärfen wir das Ganze doch nochmal zu. Wir reden ja heute nicht über den Gangsterfilm, sondern wir reden ja spezifisch über die Figur des Gangsters. Du hast diese Fragestellung eingebracht, die mich sofort fasziniert hat, zu sagen, so, da ist eine Figur, in der spiegelt sich etwas. Du hast es ja auch schon angedeutet, die andere Seite. Mich würde das nochmal interessieren. Was ist das, was dich auch persönlich am Gangster fasziniert und was spiegelt er für dich? Oder welche Möglichkeiten der Spiegelungen gibt es darin? Vielleicht können wir das auch als Übergang nutzen, um dann das Objektiv schärfer zu stellen und bei Thief von Michael Mann zu beginnen, das Ganze an Beispielen durchzudiskutieren. Aber mich würde echt noch mal so interessieren, bevor wir einsteigen ins Beispiel, was heißt das, die Figur des Gangsters, aus der Sicht eines Regisseurs auch?
Also für mich spielt da eine Rolle, dass Fragen des Stils existenzielle Fragen sind im Gangsterfilm oder für die Gangsterfigur. Das heißt, es geht nicht so sehr um den Erfolg oder die Macht zu erringen oder so etwas, sondern sich gestisch als freier Mensch zu beweisen. Also frei immer im Gegenbild zu dem, was erlaubt ist. Ja, also, und in dieser Freiheit des Gangsters liegt für mich die große Kraft. Also der darf etwas tun, was wir peinlich vermeiden, nämlich er darf gewalttätig sein, er darf sein Schicksal herausfordern. Ja, er geht dem Schicksal sogar entgegen. Und es kommt nicht darauf an, ob er Erfolg hat, sondern sein Erfolg liegt sozusagen in der Geste selbst. Also Sisyphos als glücklicher Mensch, er ist gestisch ganz bei sich und die Stilfrage wird zur Frage von Leben und Tod.
In dem Sinne, als dass er diese Geste auch unter Kontrolle haben muss. Markus erwähnte doch schon Scarface. Wenn man den als Beispiel nennt, beginnt der Abstieg ja in dem Moment, wo Montana, also jetzt in der De Palma-Variante, wo Montana das nicht mehr im Griff hat, wo ihm es entgleitet, wo er zu viel Drogen konsumiert und wo er greedy wird.
Das deutet sich in der Originalfassung eigentlich auch schon an, nur dass die natürlich zum Teil noch andere Subtexte hatte, weil sie ja in einer anderen historischen Epoche auch stattfindet. Das unter Kontrolle haben. Ich glaube, der Gangster zeichnet sich ja dadurch aus, dass er andere Dinge unter Kontrolle haben muss, weil er sich ja in einem anderen System bewegt. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Christoph gerade sagte, was den Stil betrifft. Und zwar der Stil der Selbstdarstellung und den Stil der Inszenierung kombiniert, würde ich dabei sagen, wenn ich das richtig verstehe auch. Weil so habe ich es jetzt auch aufgefasst und so funktioniert es für mich sehr gut. Gangster zu sein, ist auch eine Frage des Gestus und auch eine Frage der Accessoires. Und es wird ja auch immer wieder diskutiert, wie signifiziere ich mich als Gangster? Und das wird ein noch größeres Thema, wenn wir zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren durch das Blaxploitation-Kino und dann auch quasi schwarze Gangsterfilme eben diese Figur des Gangsters mit A haben. Ja, also signifying Rapper wird signifying Gangster. Und das ist etwas, was sich bei Scorsese, wenn man so will, im italoamerikanischen Kontext abzeichnet, bei Mean Streets zum Beispiel und bei Goodfellas natürlich ganz deutlich. Also all diese Dinge ergeben ein Spannungsfeld, das in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Bilder des Outlaws hervorbringt, der sich eben als eine Identifikationsfigur außerhalb des Systems qualifiziert. Und das macht diese Frage vermutlich so spannend.
Zu Scarface wollte ich noch sagen, für mich ist er Gangster in dem Moment zum Beispiel, in dem er diese, also jetzt in der De Palma-Version bei Hawks erinnere ich nicht eine parallele Szene, aber in der De Palma-Version, wenn er sich diese Frau erobert, mit Taktlosigkeit. Und aber mit einer Taktlosigkeit, die sich ihrer Brutalität bewusst ist und die sozusagen sagt, ich kann alles tun. Dieses Umweglose. In diesem Umweglosen ist er für mich der Gangster. Und wenn er später dann zu viel Schnee an der Nase hat und so weiter, ist er eigentlich viel weniger Gangster, für mein Gefühl. Ja, also da wird er zum Kriminellen, der einfach scheitert, wie jeder andere auch hätte scheitern können. Weil der Weg des Gangsters ist nicht einer des Erfolgs. Das ist für mich wichtig. Also, sondern das Scheitern, also Hagen von Tronje, ja, oder so, das Scheitern selber ist Teil dieses Eros.
Ja. Also die Tragik und der Tod sind eingeschrieben. Das müsste man vielleicht mal festhalten, weil das auch für alle Beispiele auf unterschiedliche Weise gilt.
Genau, genau.
Ich hätte jetzt nur eben den Stil nicht nur als wie signifiziere ich mich, wie kleide ich mich verstanden, sondern auch als eine Formgebung, die moralisch stattfindet. Also die meisten Gangsterfilme zeichnen die Figur des Gangsters als jemanden, der einen Ehrenkodex hat, der einer eigenen Moral, wenn es auch nicht die Moral der Mehrheitsgesellschaft ist, es ist eine eigene Moral, die Moral der Gang. Es gibt Regeln, an die sich gehalten werden muss. Und in dem Moment, wo er diese Form verliert, indem er die Regeln bricht, indem er exzessiver wird, beginnt eigentlich schon der Abstieg und wahrscheinlich auch der Verlust der Rolle des des Gangsters, und er wird zu einem Verbrecher. Also ich glaube, so habe ich jetzt auch Christoph verstanden. Würdet ihr damit einhergehen?
Ja, ich finde richtig, was du sagst. Vor allem ist es wichtig zu verstehen, dass Stil nicht heißt, dass die schick sind. Ja, oder also das, was Markus signifizieren oder so genannt hat, das heißt nicht, dass die jetzt notwendigerweise auf ihre Garderobe besonders stolz sind. Das kann sein, aber nur insofern, als dass die Garderobe zur Geste gehört, ja, in der nichts Überflüssiges sein darf, in der keine Dekoration ist, in der sich sozusagen sofort der eine den anderen erkennt. Bist du ein echter Spieler, ein großer Spieler, oder bist du nur ein Krimineller? Ja? Also dieser Unterschied, um den geht es ja auch immer ganz stark. Also zum Beispiel, weil du Markus vorhin Heat zitiert hast, da gibt es ja diesen Kriminellen Wayne Grow, und den wir von vornherein hassen.
Allerdings.
Obwohl er jetzt nicht mehr Morde, ja gut, es gibt so ein paar Dinge, die er dann auch
noch... Lustmord.
Genau, aber der hat eine Freude am Töten, und er hat eine Art von gestisches, er ist ein Underperformer, der weiß nicht, was wichtig ist, wann man den Mund hält. Und man hasst ihn gerade deshalb, weil er das nicht weiß.
Wir sind ja jetzt bei Michael Mann schon angelangt. Nur ein bisschen zu weit vorne in seiner Filmografie, springen wir doch zurück zu dem Film, von dem es immer heißt, dass es so die Blaupause für ganz vieles ist, was Michael Mann danach machen wird, nämlich Thief von 1981. Würde jemand, bevor wir in die Details gehen und die Analysen von Szenen oder von Motiven, nochmal ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, weil es nicht ein Film ist, den man unbedingt voraussetzen kann?
Ja, das mache ich gerne. James Caan spielt einen Gangster, der einen großen Teil seines Lebens im Knast verbracht hat. Das ist aber alles Backstory. Der aber deshalb das Gefühl hat, er hat nicht mehr viel Zeit. Und er spielt einen Thief, also einen Dieb, der einen ganz großen handwerklichen Stolz hat. Und von dem wir auch sehen, dass er sein Handwerk extrem gut beherrscht. Und für ihn kreuzen sich dann unter diesem Zeitdruck zwei Geschichten. eine Love Story und ein Angebot über eine Art von Franchising. Zwar ein Stück weit seinen Handwerksstolz einzubüßen, aber dafür vielleicht schneller zu der Marke zu kommen, wo er aufhören kann. Das ist ja auch immer so dieser Horizont für viele Gangsterfilme. Und diese beiden Plots lassen sich natürlich nicht friedlich vereinen. Also letztlich ein Film über die Unvereinbarkeit von dem Wunsch, ein ganzer Mensch zu sein, mit allem, was dazugehört, ausgeschnitten aus Zeitschriften, die Frau, das Kind, das Haus am Meer und diesem handwerklichen Stolz, der nicht kompatibel ist mit diesem neuen Verbrechen, das Franchising ist und Betrug ist und irgendwie seriell ist, ohne diese Ehrlichkeit, auf der das Handwerk des Diebs gründet.
Also diesen Ethos, den der Film ja auch etabliert. Es geht ja darum, dass er und die Figur, die Willie Nelson spielt, die ja noch im Gefängnis ist, dass sie so die Vertreter eines alten Ethos des professionellen Einbrechers sind, des Juwelendiebs, der auch quasi sein Verbrechen so durchführt, also wie so eine Art Kunsthandwerk eigentlich betreibt. Und dann gleichzeitig eben der Gangster-Boss, und da sind wir ja genau in diesem Punkt, der ihn erst zum Gangster machen will im klassischen Sinne, der ihn zum Teil einer Gang machen möchte. Und nun ist natürlich, wie der deutsche Titel das schon sagt, der Thief ein Einzelgänger. Und das ist natürlich auch die Figur, die Michael Mann fasziniert. Der Professionelle, der um jeden Preis diesen Ethos vertritt, aber gleichzeitig völlig autark bleiben möchte. Und ich finde das auch, das ist total genau, also ich teile diese Darstellung total, die du gegeben hast. Ich würde es nur als bürgerliches Ideal, einen Traum davon, eine bürgerliche Existenz zu führen, die ihm als Gangster natürlich per se verwehrt ist. Und Tuesday Weld ist ja, spielt ja die weibliche Hauptrolle. Und das ist sehr faszinierend. James Caan spielt den Gangster, Tuesday Weld spielt sein Love Interest, eine Frau, die eigentlich ein normales Leben möchte, ein abgesichertes Leben und die auch schon merkt, dass es bald zu spät sein könnte für sie. Und die ihm ja dann auch sagt, in einer sehr tragischen Szene, über die wir vielleicht auch noch reden können, in einem Restaurant über einer Autobahnbrücke, dass sie nicht passt in dieses bürgerliche Ideal, weil sie keine Kinder bekommen kann. Das versuchen sie ja dann zu lösen und das löst dann weitere Konflikte aus durch die Adoptionsgeschichte. James Caan ist ja der Sohn aus der Corleone-Familie, der übermütige Sohn eigentlich. Und das ist interessant, wie hier die Rollengeschichte ein bisschen so mitgeschleppt wird, ne? In diese, oder Spieler ohne Skrupel von Karel Reiß ist natürlich eine wichtige Rolle von ihm und so weiter. Also, dass er immer so diese Halbwelt Identitäten mit in die Filme hineinträgt. Und das kollidiert auf eine ganz melancholisch, aber gleichzeitig auffüllende Weise in diesem Gespräch über die ideale bürgerliche Existenz, die er eigentlich träumt.
Ja, ja, das hast du richtig gesagt, genau. Ich finde auch, was ein bisschen hineinspielt, wenn du schon sagst, das mythische Gepäck seiner anderen Rollen, Hawks, ja, der hat ja Redline 7000. Also Hawks ist ja einer im amerikanischen Kino, der immer den Profi feiert. Ja, also da stören die Frauen und so weiter oft. Die sind vielleicht ebenbürtig, aber es kann keine bürgerliche Liebe geben, weil der Professionelle, der Profi, der Experte eben eigentlich allein sein muss. Ja. Und Michael Mann identifiziert sich ja total damit offensichtlich. Also das finde ich wirklich so eine... Also selten in der Filmgeschichte, wo ein Regisseur so reine Liebe für seine Gangsterfigur hat. Also man hat wirklich das Gefühl, er porträtiert sich selbst. So will eigentlich Michael Mann sein. Der perfekte Handwerker, der die Branche nicht braucht, der Hollywood nicht braucht, sondern der will seinen Respekt von Hollywood, weil er so gut ist.
Das ist natürlich auch ein Ideal, aber es ist natürlich auch ein Ideal des Künstlers, wenn man so will. Deswegen habe ich ja auch den Einbrecher in dem Fall als einen Kunsthandwerker bezeichnet, weil ich denke, so sieht sich Michael Mann auch selbst. Also nicht nur Howard Hawks, auch Michael Mann, glaube ich, sieht seine Position im Hollywood-System auf diese Weise und die Art und Weise, wie er Filme platziert wie Black Hat, die ja so irgendwie so mit so einer Hassliebe oft behandelt werden oder Collateral. Daran merkt man, das finde ich auch recht deutlich. Aber das ist ja genau der Punkt, dass Figuren sind, die in sich diese Widersprüche tragen, die bereits die Tragik eigentlich der Entwicklung mitbringen. Und das bewegt einem vermutlich daran auch. Ne? Und ich glaube noch, letzte Ergänzung, Michael Mann ist tatsächlich also Howard Hawks war immer interessiert an starken Frauenfiguren, aber Michael Mann ist das auch. In der Hinsicht, dass ich denke, er ist einer der Regisseure, die erwachsenste Perspektive auf Paarbeziehungen einnehmen. Ich finde, dass die Art und Weise, wie er in Heat zum Beispiel, aber auch in der Einzelgänger schon, diese Paarbeziehungen schildert, nichts von diesem scheinbar naiven amerikanischen Blick auf Paare hat. Und das macht diese Filme auch so in ihrer Qualität immer neu sehbar, finde ich, weil sie genau diese das haben, was man eigentlich auch ersehnt, vielleicht als, ich weiß es nicht, als europäischer Zuschauer mit Blick aufs amerikanische Kino, ne, das da sehr unbefriedigend oft ist. Und das finde ich hier auch sehr faszinierend. Also, dass das so der, ist ein erster großer Film und da ist das alles drin, also wirklich die Keimzelle von Michael Manns Oeuvre ist in Thief. Ne?
Ja, ja. Ich habe diesmal jedem Film einen Satz zugewiesen. Und bei Thief habe ich geschrieben American Dreams und die Melancholie des ehrenwerten Gangsters. Und ich habe mich jetzt in ganz vielen eurer Äußerungen wiedergefunden. Diese Widersprüchlichkeit des Films. Einerseits ist da dieser Arbeiter, dieser Handwerker, der sich aus dieser Gesellschaft herauszieht, aus der Gesellschaft des organisierten Verbrechens herauszieht. Gleichzeitig ist er aber eben auch irgendwie nicht wirklich Teil der bürgerlichen Gesellschaft, obwohl er so eine Doppelidentität führt. Er hat ja so einen Autohandel. Das ist ja seine bürgerliche Identität.
Die Fassade.
Die Fassade. Und er versucht aber gleichzeitig, weil du gerade gesprochen hast von einer erwachsenen Paarbeziehung, die ist total erwachsen, total nüchtern, könnte man sagen. Diese Diner-Szene, wo sie Kaffee trinken, in der ja nur gesprochen wird, die ganz still ist, ist so berührend, wie sich dort auch zwei verletzte Seelen treffen, sich öffnen, auch eine Figur wie eben dieser Frank, der ja sehr, sehr männlich in den Szenen davor mit ihr umgeht, sehr ruppig, also so ähnlich wie Montana in Scarface ist ja auch er sehr ruppig ihr gegenüber, wie er sie aus diesem Club herauszieht und sie zwingt, mit ihm mitzufahren. Und dann öffnet er ja seine ganze Verletzlichkeit und erzählt die Geschichte, dass er eigentlich sein ganzes Leben im Knast verbracht hat.
Genau, also dieses Erwachsen muss man da auch einschränken, weil er verhält sich ja zunächst eigentlich vollkommen unmöglich, also gerade schon total, kindisch. Genau. Ja. Und er kann das nur kontern oder sie gewinnen, weil er dann seinen Hals zeigt sozusagen. Er macht sich sofort nackt, er sagt, also er gibt ihr Informationen, die sofort gegen ihn verwendet werden könnten. Und sozusagen in letzter Sekunde schafft er es, ihr zu zeigen, dass er eigentlich, also mit dieser Brutalität und Umweglosigkeit, dass er eigentlich da sehr nah an seinen Gefühlen ist. Es hätte auch schief gehen können. Also es geht beinahe schief. Das ist auch so toll an dieser Szene, dass es beinahe schief geht in dem Film. Also man ist sich eben nicht sicher, ob er damit durchkommt.
Aber sie öffnet sich ja genauso, sie erzählt ja auch ihre Lebensgeschichte und sie macht sich ja auch sehr verletzlich, indem sie sagt, ich kann keine Kinder bekommen. Auf was ich hinaus wollte, war, dass sich gleichzeitig eine Widersprüchlichkeit dort auftut, weil sie beide dann sich in einen amerikanischen Traum hineinschreiben. Das Haus, das Kind, der Hund, der Garten, in diesem Bild, das er zusammenklebt aus Journals, aus Magazinen. Ist dieser Film auch ein Abarbeiten an dieser Spannung, an diesem amerikanischen Traum, der eben nicht so sauber und so moralisch perfekt ist, wie er von außen gerne tut?
Also ich habe ja diesen Film in einer Tradition des Neo-Noir-Films verortet, als ich mich damit beschäftigt habe, und würde ihn sogar in der ästhetischen Programmatik von Michael Mann als einen Neo-Noir-Film bezeichnen. Aber das ist jetzt auch zunächst mal auf die Oberfläche bezogen. Was hat er mit Film Noirs zu tun? Warum ist er nicht einfach ein Crime-Movie, wie viele ihn in Amerika vielleicht sehen würden? Film Noirs sind ja Filme über gebrochene Männerfiguren in vielen Fällen, die vor allem auch Kriegstraumata mit sich tragen. Also die meistens aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren und entwurzelt sind und so weiter. Und das ist bei ihm tatsächlich die Gefängniszeit. Also er ist insofern eine männliche Noir-Figur, die nur aus anderen Gründen eben diese Einschränkung, diese Verwundung des Lebens mit sich trägt. Und der versucht etwas zu rekonstruieren, was für ihn nur zeitweise überhaupt noch möglich ist. Und dann gleichzeitig aber auch eben dieser Schatten des organisierten Verbrechens, der also quasi sich so über ihm hält, wie so eine dunkle Wolke, die er mit sich trägt. Und die Art und Weise, wie natürlich die Großstadt in dieser Kälte, es ist ja nicht zufällig Chicago auch in diesem Film, was da auf diese Weise ästhetisiert wird, und die Kälte der Musik von Tangerine Dream. Das ist ja ein ganz ungewöhnlicher elektronischer Score, der hier eine Rolle spielt und der auch für die damalige Zeit viel vorausgedacht hat, was dann in späteren 80er-Jahre-Filmen ja wirklich zum Klischee wurde. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist eine Neuerfindung des Film Noir aus eben dieser 80er Coolness und Neon-Atmosphäre mit einer aktualisierten Form der Traumata.
Ich würde da gerne noch was nachtragen sozusagen, was, glaube ich, auch eine riesige Rolle spielt bei Michael Mann, zumindest in dieser Phase, ist die Recherche. Ist also die Beschäftigung mit der Realität hinter diesen Mythen. Wenn man zum Beispiel den Audiokommentar, habe ich mir jetzt nochmal angehört, die Art, wie Kahn hier die Tresore zum Beispiel knackt, das ist alles 1:1. Darauf legen sie einen riesigen Wert. Das heißt, es waren echte Tresore und die werden auch echt geknackt. Das gibt also einen unglaublichen Aufwand, da zu einem realen Kern vorzustoßen, der dann aber eben mit diesem Mythischen total verschmilzt. Das ist, finde ich, ganz faszinierend bei dieser Art von amerikanischem Kino. Kurz zuvor hat Michael Mann ja die Recherche gemacht für Straight Time. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein wunderschöner. Der
mit Dustin Hoffman?
Dustin Hoffman.
Ich kenne ihn leider nicht.
Als ein aus dem Gefängnis kommender, der mit den Auflagen, die, sag ich mal, die Resozialisierungsgesellschaft von ihm erwartet, nicht zu Rande kommt und letztlich ins Verbrechen zurückgedrückt wird, als eine Möglichkeit, sich auszudrücken eigentlich. Und ich glaube, diese im Ansatz sozialkritische Motiv gibt es auch in Thief. Ja, also wenn er zum Beispiel in der Adoptionsbehörde da ist und die sind also da abwägend und bedenkenträgerisch und er erzählt plötzlich, dass er ein Heimkind ist und so weiter. Da blitzt sowas auf, dass sich sozusagen dieser Typus von Gangster seinen Stolz und seine ehrliche Arbeit nur in dieser Gegenwehr erarbeiten kann.
Es ist interessant, weil ich glaube, dass der Film Der Einzelgänger, um den deutschen Titel zu nennen, und Stunde der Bewährung, um den deutschen Titel von dem Dustin Hoffmann-Film zu nennen, damals beide in der ARD liefen unter der besondere Film. Und ich habe sie auch beide da Anfang der 80er gesehen, also 84 vermutlich. Und mir war das nie bewusst, dass es da diese Verbindung gibt, aber die leuchtet mir absolut ein. Es gibt ja noch diese Fernsehproduktion The Jericho Mile über diesen Marathonläufer im Gefängnis, der dann Rekord bricht, obwohl er eben nicht offiziell an Wettbewerben teilnehmen darf. Und auch für diesen Film ist der ja, ist Michael Mann ja in die Gefängnisse gegangen, und das ist ganz gut dokumentiert in dem ansonsten eher oberflächlichen Buch, das es im Taschenverlag über ihn gibt. Und deswegen, das macht absolut Sinn, also dass er quasi immer wieder in diese intensivsten Recherchen eintaucht und übrigens auch für den folgenden Film The Keep, der ja im Dritten Reich spielt und eben diese Horrorgeschichte mit Nazis ist, sehr unpopuläres Modell. Und auch da hat er unheimlich viel historische Hintergründe recherchiert, aber eine mythische Lesart von Geschichte daraus gemacht. Und das finde ich, also um das, deswegen hole ich so weit aus, ich gebe dir absolut recht, das ist das Faszinierende, dass er diesen sozialen Realismus mitträgt in ein mythisches Modell von Kino. Und das, finde ich, ist vielleicht auch bei den besten Beispielen, den intensivsten Beispielen des Genre-Kinos, zumindest aus Amerika der Fall, vielleicht sogar überhaupt. Mhm. Müsste man drüber reden gleich, ne? Weil wir ja auch zum deutschen Film noch kommen.
Ja, finde ich richtig, was du sagst, ja.
Jetzt ist es doch am Ende so, und das ist das, was mich wirklich berührt hat, sein Traum, der amerikanische Traum, geht in Flammen auf. Er zündet seinen Autohandel an, also seine bürgerliche Existenz selbst an. Er sprengt das Haus in die Luft, er schickt seine Liebe weg, sie soll sich in Sicherheit bringen, er wird nicht nachkommen, er wird aber immer Geld überweisen. Das Kind schickt er mit und er befreit sich, er tötet ja den Gangsterboss, aber er zieht dann in die Einsamkeit, in eine nicht näher für uns begreifliche Zukunft, ins Nichts. Also es besteht ja auch die Frage, kann er eigentlich überhaupt noch in diese alternative Welt eintauchen oder ist auch der Weg versperrt? Aber der amerikanische Traum, den er sich dort ausgemalt hat, der geht in Flammen auf, gerade weil er so sehr versucht, ihn zu erreichen. Oder wie lest ihr dieses Ende? An was scheitert er letztlich?
Ja, ein Stück weit auf jeden Fall an der Lüge, die mit diesem Traum verbunden ist. Also da ist ja im Grunde auch dieser Gangsterboss Leo so eine Art Vertreter des damaligen Kapitalismus, ja. Also der davon spricht, dass man investieren muss in Malls und es geht um Dividenden und es geht um Franchising im Grunde. Also das Risiko tragen andere, also das ist ja letztlich das Geheimnis von Franchising, das Risiko tragen andere und du machst seriell Gewinne quasi. Und das ist eben nicht kompatibel mit den Werten, die der Einzelgänger hat. Das ist das eine. Zum Ende will ich sagen, ich verstehe, dass er ihn nicht tragisch sterben lassen will, aber ich finde, dass das Ende auch nicht funktioniert für mich. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass der Film dadurch scheitert, gar nicht, der ist großartig, aber dieses letzte Bild, finde ich, stimmt nicht. Er kann ja nirgendwo hingehen. Ich weiß nicht, ich finde das ein unklares Bild.
Aber er geht ja auch in die Nacht. Es ist ja, genau, es ist ein unbestimmtes Bild. Es ist eigentlich eine mythische Chiffre, wenn man so will. Er geht ja in seinen eigenen Mythos vielleicht sogar ein, weil er hat das Syndikat vernichtet. Ja, das muss man ja mal sagen. Nicht nur seine bürgerliche Existenz. Und die Art und Weise, wie er mit Bang Not a Whimper dann diesen Abgang macht, also das wird ja auch gezeigt in dieser mehrfach gestaffelten Zeitlupenaufnahme, wie zum Beispiel das Haus explodiert. Das erinnert ja durchaus an Antonionis Zabriskie Point und schafft so einen Superlativ. Ich finde es sehr faszinierend, wie Michael Mann es tatsächlich schafft, diese Superlative dann doch halbwegs plausibel erscheinen zu lassen in diesem Modell und dann auch weiß, wann er sich wieder zurücknimmt, weil diese eigenartige Home Invasion, die er dann betreibt, ist ja auch dann von einer Stille geprägt. Ja? Und die Musik kommt dann tatsächlich am Ende auf der Straße wieder, wenn er beschossen wird. Und dann, er zieht ja dann noch, er reißt sich dann noch so heroisch die diese kugelsichere Weste so runter, ne? Und dass klar wird, er ist möglicherweise verwundet, aber er wird nicht sterben. Also das ist eigentlich so diese Idee. Und ich verstehe schon, was du meinst, Christoph, wenn du sagst, das stimmt irgendwie nicht, weil es eben nicht die Tragik erfüllt, die im Programm, in der DNA dieses Modells ist. Aber gleichzeitig ist das vielleicht auch die Qualität, und das ist auch Michael Mann in gewisser Weise. Denn dieser Film ist ja, obwohl er nicht unaufwendig sein dürfte, also er ist so mittleres Budget, denke ich, aber der ist ja auch trotzdem irgendwie aus dem System, aus der Zeit gefallen. Also er hat den Film auf dieselbe Weise gemacht, wie Frank seine Einbrüche machen möchte. Und das macht ihn, glaube ich, so unglaublich faszinierend. Und diese irre Idee, ich hatte ein Interview mit Jürgen Prochnow über The Keep, über den Film danach, der ja total als gescheitert gilt, der aber trotzdem ein Faszinosum ist, weil er genau denselben Weg fortsetzt. So, ich mache es einfach trotzdem und anders, und dann kommt Manhunter. Ja, und das wären alles im Grunde Themen, damit man müsste eigentlich eine ganze Folge über Michael Mann schon mal machen, als die zeigt, dass er selbst diese Persona ist, die er hier inszeniert. Und ich glaube, er will ihn auch nicht sterben lassen.
Ja. Es ist so ein, da ist so ein großer Trotz, der autobiografisch ist sozusagen. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, immer wieder zeigt sich, was für ein toller Regisseur er ist. An so Dingen zum Beispiel, er geht in das Haus des Bosses und da gibt es diese Haushälterin. Und er nimmt sie wahr und nickt ihr zu und sagt ihr, du gehörst nicht zu dieser Geschichte, und geht weiter. Ja, also, und das wäre ein geringerer Regisseur, hätte da entweder noch eine Ballerei gemacht oder diese Figur gar nicht mitgedacht. Und das sind so Dinge, die ich wirklich großartig finde. Also jetzt nur als ein kleines Beispiel.
Könnte man das Ende nicht auch so lesen? Markus hat es ein bisschen angedeutet, dass er zu seinem eigenen Mythos wird. Wenn wir ihn als Arbeiter sehen und wenn wir Leo, den Gangsterboss, als einen Kapitalisten oder als einen Repräsentanten der kapitalistischen Struktur lesen, könnte man ja sagen, dass er diesen Mythos des Arbeiters in dieser kapitalistischen Transformationsgesellschaft weiterleben lässt, dass der weiterlebt, dass der unsterblich ist, also dass es hier am Ende um eine symbolische Ordnung geht?
Ja, ich finde nur, dass da sozusagen das Mythische und das Reale so ein bisschen durcheinander gehen. Hm. Aber also, das ist nur so ein Gefühl. Ich finde einfach, dieses Bild stimmt nicht ganz. Aber das ist wirklich, das soll jetzt nicht... Ich liebe den Film, also das ist wirklich nur ein Hauch.
Genau dieses Bild wird ja Nicholas Winding Refn in Drive wiederholen. Ja. Das ist ja eins zu eins fast dieselbe Stimmung, mit der die Filme enden. Auch mit dem Einsetzen der Musik, mit dem er fährt auch in die Nacht.
Wobei ich finde, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also diese Haltungen zum Kino und zum Gangsterfilm auch, die beiden. Obwohl es sie auch an der Oberfläche so ähnlich sind. Ja, also der liebäugelt ja ganz offensichtlich mit diesem Neon-Noir sozusagen. Und da sind ja sehr viele Motive, The Driver und so weiter, aus den 70er, 80er Jahren, die er da veredelt oder abkupfert. Aber ich finde ich will das gar nicht verurteilen, aber von dem, worum es ihm geht, also Winding Refn, das ist quasi diametral zu dem, was Michael Mann macht, weil Refn geht es überhaupt nicht um das wirkliche Leben. Ja, also der ist im Grunde im Kino. Der macht diesen Film im Kino. Und Man sehnt sich danach, das zu verbinden. Also diese Unmöglichkeit, sozusagen Mythos und Recherche in eins zu kriegen, das ist dieses im Grunde Sisyphos Unternehmen von Michael Mann.
Das finde ich sehr interessant, und ich kann das total nachvollziehen, und gerade angesichts der Tatsache, dass ich ein großer Bewunderer von Michael Mann und Winning Refn bin, aber in der Tat aus unterschiedlichen Gründen, weil beide schreiben sich ja auch auf unterschiedliche Weise in ihre Filme immer wieder ein. Beide sehen sich möglicherweise auch als diese Outlaws des Filmproduktionssystems, des Apparates. Aber tatsächlich schöpft Michael Mann möglicherweise den Mythos aus der Realität und Winning Refn schöpft den Mythos aus dem Kino. Also das würde ich total nachvollziehen. Weil interessanterweise es gibt ein Buch über Winning Refn in Deutsch. Ne? Das ist echt interessant. Also es gibt nicht so viel über ihn. Und da habe ich einen Aufsatz geschrieben eben über die Bedeutung des Mythischen in seinen Filmen. Aber man könnte einen völlig anderen Aufsatz über die Bedeutung des Mythischen bei Michael Mann schreiben. Und das finde ich gerade sehr faszinierend. Aber da können wir jetzt auch nicht erschöpfend drüber reden. Ist aber ein guter Ansatz. Toll.
Der Bezug zum Realen ist doch eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Film. Mhm. Supermarkt von Roland Klick 1974. Wir wechseln auch den Kontinent. Wir sind in Europa, in Deutschland. Und auch hier haben wir es mit einem Film zu tun, der sehr nah an dem echten Leben sein will. Markus, würdest du den zusammenfassen wollen?
Ja, also es ist der Film über einen jungen Mann, der im Grunde so geschildert wird, dass er immer wieder, also dass seine einzige Chance eigentlich das Verbrechen ist, um weiterzukommen. Und er begegnet einem Journalisten, der in ihm eine Story wittert und er begegnet einer Prostituierten, in die er sich verliebt, mit der er auch davon träumt, eine Form des bürgerlichen Lebens vielleicht führen zu können. Er begegnet einem schwulen Mäzen, könnte man sagen, der aber gleichzeitig dann zu seinem ersten Opfer auch wird, was der Film dann doch recht plausibel zeigt in so einer spontanen Übersprungshandlung. Und dann gibt es, Moment, noch die Figur eines Zuhälters und Verbrechers, der ihn dazu bringt, einen großen Überfall zu machen, um endlich dieses ersehnte Budget zu bekommen, um sein Leben zu verändern. Und in diesem quasi Netzwerk von Personen und Geflechten spielt der Film im Hamburg der mittleren 70er Jahre, also meistens auch in der Hafengegend, auch in Umgebungen, die wirklich, wo Autowracks brennen und die so ein bisschen diese Idee der New York-Bronx-Atmosphäre auch dorthin holen. Also schon nicht ein Wirtschaftswunder Deutschland, sondern ein verelendendes Deutschland. Und ein Deutschland, in dem die Presse zum Beispiel korrupt ist, in dem die Presse danach trachtet, unterprivilegierte Schicht auszubeuten auf ihre Weise und so weiter. Also der Film reißt dabei sehr viel an. Aber man muss ganz klar sagen, dass die Intention des Films, wenn man ihn komplett sieht, ein einziger Fluss ist, der durch die Kameraführung von Jost Vacano garantiert wird, der meines Wissens, er hatte ja keine Steadicam damals zur Verfügung, der aber auf eine unheimlich geschickte Weise mit der Handkamera ganz nah am Geschehen bleibt und also quasi diesen Fluss des Geschehens mitverfolgbar macht. Und da auch wirklich der Zeit voraus bleibt. Und der Film hat einen Puls, der auch, die Filmmusik ist auch sehr interessant. Marius Müller-Westernhagen hat hier ein Titellied beigesteuert, das wie so eine Art Leitmotiv auch immer mal wieder kommt. Celebrate, glaube ich, heißt das. Und auch das hat so diese Sehnsucht von so auch so amerikanischen Liedermachern so ein bisschen mit, weil es auch auf Englisch gesungen ist. Also es ist ein Film, der so ein bisschen diese rohe Energie nach Deutschland überträgt, die man aus den frühen Martin Scorsese-Filmen kennt, vielleicht Mean Streets. Ja, also so, das wäre so ein bisschen der Bezugspunkt, den ich hier sehe, aber er ist trotzdem dezidiert deutsch. Also er verleugnet diese Herkunft in keiner Weise. Und in diesem Spannungsfeld ist er relativ zeitlos. Also man kann ihn heute fast sehen als ein Genrefilm-Dokument der 70er Jahre, als würde man in diese Zeit hineinblicken.
Ja, ich finde es gut beschrieben. Ich würde noch beitragen wollen, dass der Film in dem engeren Sinne kein Gangsterfilm ist, aus meiner Sicht jedenfalls, aber ein Film darüber, warum man keinen Gangsterfilm machen kann in Deutschland. Also, und das hat für mich jedenfalls, also ist vielleicht jetzt ein bisschen polemisch, aber es hat zu tun für mich mit dieser Figur des Journalisten, der eigentlich das pädagogische Modell repräsentiert, ja, das den deutschen Film sozusagen immer das Knie in den Nacken drückt. Weil der ist zwar affiziert von dieser Kraft, die der Willi hat, ja, der ist auch neidisch, wie so ein Missionar neidisch ist auf irgendwie einen Heiden, aber er will ihn sofort einnorden und befrieden und will von ihm bewundert werden und wird eigentlich zu einer Art Zuhälter, eine Art pädagogischer Zuhälter dieser großen Kraft. Man kann auch sagen, er trägt zum Misslingen des Lebens von Willi mehr bei, als dass er ihm hilft, obwohl er sich als Helfer geriert. Also das ist so eine tolle Bewegung, die Klick macht, der eben weiß, dass dieser pädagogische Virus den deutschen Film anfällt, wann immer er kann. Ich wollte da einen kurzen Exkurs machen. Es gibt so ein Interview, das Ulrich Gregor mit Wolfgang Staudte geführt hat. Und da wird er gefragt zu Mörder, die Mörder sind unter uns. Und erzählt, dass er ursprünglich vorhatte, dass der Held den Nazi-Wendehals umbringt. Ja, also das sollte eigentlich die Geschichte sein. Und der damalige sowjetische Kulturoffizier, der hat ihm, der hat das verboten. Und weil das sonst als Plädoyer für die persönliche Abrechnung mit dem Dritten Reich verstanden werden könnte. Und mit diesen besten Absichten wurde dann daraus ein Held, der das eben gerade nicht macht. Ja, also der, und in dieser pädagogischen Abrundung liegt so eine Ursünde für mich des Nachkriegskinos in Deutschland. Ja, also die empathische Schilderung des Falschen entlang der sogenannten niederen Instinkte, die ist verboten. Und die ist aber in anderen Kinematografien, gerade im US-Kino, eigentlich das Kraftzentrum. Ja, also, der Gangsterfilm lebt ja davon, dass wir uns mit Bewunderung auf die andere Seite schlagen. Ja? Und dass der Film nicht sofort sagt, ja, aber das ist ja falsch und verboten und so weiter. Und jetzt in Deutschland muss man ein Spinner sein, um Gewalt zu denken. Weil wir eben eingesponnen sind in so ein pädagogisches Modell. Und deshalb finde ich so toll, dass Klick das in den Film holt, diesen Konflikt im Grunde.
Ja, es gibt da, ganz kurz, es gibt da eine sehr interessante Szene, wo nämlich die interessante Nebenfigur, die Freundin des Journalisten, die immer irgendwie nackt in der Wohnung rumläuft, zu ihm sagt, du willst ihn doch auch im Gefängnis sehen oder nicht? Und darauf antwortet er irgendwie erstmal nicht. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil sie etwas ausspricht, was eigentlich permanent in der Luft liegt. Ja, also dass er ihn eigentlich festgelegt hat auf die Funktion des jugendlichen Verbrechers. Und die lässt sich tatsächlich nicht im Sinne des Genre-Kinos erheben zu einer mythischen Gangsterfigur. Und deswegen finde ich es einen sehr guten Einsatz, Christoph, dass du sagst, es ist natürlich kein Gangsterfilm. Man wäre ja fast versucht zu sagen, es ist ein Sozialdrama.
Ja.
Aber genau das wäre ja auch wieder ungerecht der Intention, die ich auch sehe, dass Roland Klick sich dessen bewusst ist und dann, und da sind wir vielleicht mit Blick auf das letzte Bild dieses Films, wirklich an einem Punkt, wo man sagt, okay, das letzte Bild, ja, das ist kontrapunktisch zu dieser Intention dann. Nicht Intention, sondern zu dieser Lesart.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Nein, aber zum Beispiel dieser, ich glaube, Österreicher, dieser Gangster, der ihn dazu verführt, letztlich ein richtiges Ding zu drehen, mit echten Waffen und so weiter, der ist ja schon eigentlich Naja, randständig ist falsch. Der ist wirklich, der ist, das ist ein Spinner, der Typ. Also das ist auch niemand, vor dem der Film viel Respekt hat. Ich will nicht sagen, dass er ihn verrät. Also der wird nicht denunziert als Figur, aber der hat einen Knall, der Typ. Und das finde ich eben interessant. Also diesen Weg zu gehen, diesen Weg der Gewalt, ist in diesem überregulierten Deutschland eine Verrücktheit. Ja, also jedenfalls in dieser Erzählung. Und man kann das natürlich ausagieren. Es gibt dann ja auch diese wahnsinnige Szene, wo er diesen Supermarkt mit Strumpfmaske und so weiter und was ist das, Maschinenpistole überfällt. Aber dieses Ausagieren ist schon so ein bisschen drüber, wo man denkt, es ist doch eigentlich nur ein Supermarkt. Ja, und dann scheitert es auch eigentlich fast tragikomisch. Ja, also
ja. Ja. An dem Müllwagen.
Genau.
Ja.
Könnte man es nicht so fassen, dass Supermarkt ein Film ist, der zum Gangsterfilm werden will, aber merkt, dass es nicht geht oder schon reflektiert, dass es nicht geht? Und alle Figuren sind ja auch so auf der anderen Seite, aber nicht so richtig. Also der Journalist ist ja nicht nur einer, der ihn verkaufen will. Zumindest begreift er das selber erst gar nicht. Er meint es ja wirklich gut. Und er ist ja auch ein enttäuschter 68er, wenn ich das richtig interpretiere.
Der mal was machen will, was Bedeutung hat. Das sagt er ja mehr oder weniger.
Man kann das schon so lesen, dass es darum geht, die Revolution 68 ist schiefgegangen, ist aufgegangen in einer oder die Revolution streckt sich, deswegen läuft die Freundin ja auch immer nackt herum. Also damit werden ja sehr schnell auch Bilder gefunden, dass da so eine Befreiung stattfindet, die aber auch schon wieder spinnert ist oder also total fehl am Platze. Die leben da in dieser Wohnung und sie läuft rum, als wäre sie immer noch in so einer Kommune. Und er sagt ja, sie sei spießiger geworden und das langweile ihn. Früher war mehr Abenteuer. Also der Journalist ist auch erst eine Abenteurerfigur, die sich auch nach dieser anderen Seite sehnt und landet dann eigentlich, wenn man jetzt zum letzten Bild nochmal kommt, auch dort, dass er ankommt in dieser Gesellschaft und zu einem Journalisten wird, wie es halt dann so läuft. Also man beutet diese Geschichten aus, wie er dann, wie Willi am Ende dann zu einem Angestellten wird, sich einreiht, untergeht. Also das letzte Bild ist ja so mehrdeutig oder überkodiert, dass man da, glaube ich, sehr, sehr lange diskutieren kann. Aber mein Vorschlag wäre, den Film schon zu lesen, dass alle Figuren versuchen, aus so einer Tristesse herauszukommen, aber es nur schaffen, mit einem Bein auf der anderen Seite, auf der Gegenseite zu landen, um dann wieder zurückzufallen.
Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob der Journalist je ein Abenteurer war oder auch je einer sein könnte. Er ist auf jeden Fall davon affiziert, aber eben so, wie man im Zoo fasziniert ist. Ja, also das Gitter bleibt immer da. Also ich habe nie das Gefühl, dass der wirklich an den Punkt kommt, wo er anders, wirklich anders handeln könnte. Also wo er sich wirklich versucht ist, etwas zu tun, was den Rahmen sprengt. Er flirtet vielleicht damit, aber ich sehe ihn nicht als jemand, der wirklich, wirklich zur anderen Seite gehen könnte.
Also ich finde, bei dem Protagonisten ist das ja durchaus so, dass der eine Entwicklung durchläuft, dass er einen Coming-of-Age-Prozess fast durchläuft. Und das wird gekennzeichnet, wir hatten das vorhin, ich will doch darauf beharren, dass ich glaube, der äußere Stil spielt schon eine Rolle, in diesem Film sowieso, als er die Lederjacke dann anzieht. Das ist ja eine klassische, asymmetrisch geschnittene Motorradjacke, wie man sie aus The Wild One kennt. Ne? Und hat sogar einen Stern auf dem Schulterteil, also diese typische One-Star-Lederjacke eben. Und er kennzeichnet sich umso mehr als der Outlaw, der er eigentlich werden will. Und das löst tatsächlich der pädagogische Impuls in ihm als Gegenreaktion auch aus. Ja? Er wird ja dann prompt dafür auch bewundert von der Prostituierten Eva Mattes, ne? Also die das sofort kommentiert. Und am Schluss des Films läuft er ja quasi der Kamera entgegen und er hat einen Mantel nochmal über dieser Lederjacke und das hat was unheimlich von einer Outlaw-Ästhetik, er hat diesen Schnurrbart und die langen Haare, die dann wieder den Schatten von Deadlock natürlich holt, also den modernen Italo-Western. Ja? Und also er ist eigentlich so dieser aus der Gesellschaft und aus der Zeit gefallene Heros. Und das hat schon so einen mythischen Touch. Deswegen liebe ich auch diesen Schluss mit dem Lied auch, ne? Weil das plötzlich sich verschmilzt zu einer Geste, die man eben nicht aus dem deutschen Kino kannte, die aber Roland Klick in White Star nochmal versucht, mehr oder weniger mit Erfolg und auch in Deadlock schon hat.
Aber wie deutest du denn dann das Bild am Ende, dass er nicht nur auf die Kamera zuläuft, sondern dass er umringt wird von Leuten, die ähnlich aussehen? Also er geht ja in der Menge unter, alle haben diesen Koffer. Also was bedeutet dieses taucht er unter, wird er verschluckt? Es gibt ja noch diese andere Deutung, dass er eigentlich ihm soll ja eine Falle gestellt werden. Geht er dorthin oder geht er nicht? Das bleibt ja alles vollkommen offen. Wie sind diese Bürogänger zu deuten?
Für mich heißt dieses Ende, er ist schon tot. Also er stellt sich das vor. Im Grunde ist es schon vorbei. Aber diese Vorstellung ist sehr stark. Und diese Vorstellung ist auch so eine Art Versprechen für das deutsche Kino. Sozusagen so in diesen Horizont könnten wir gehen. Mhm. Das ist interessant, weil dass du Deadlock erwähnt hast, weil da habe ich das Gefühl, ist der Wunsch, ins Genre-Kino zu gehen, fast schon zu sehr befreit von sozialen Bedingungen. Ja? Also das ist sozusagen ein Niemandsland, das nur dem Kino gehört. Aber dieser Konflikt, kaum jemand hat ihn so gespürt wie Klick, finde ich. Sozusagen wo man anstößt, wenn man mythisch erzählen will in Deutschland dieser Zeit.
Und er erzählt ja auch vom Stil. Das ist ja nicht nur die Lederjacke, sondern er wird ja immer wieder neu eingekleidet. Der Journalist gibt ihm einen Mantel, der Zuhälter gibt ihm dieses Jackett, mit dem er dann den homosexuellen Mäzen klar machen soll. Und der gibt ihm dann einen Anzug. Jede Figur kleidet ihn ein.
Das ist interessant, ja.
Ja. Und das hat schon was mit dieser Frage zu tun, der Stil des Gangsters. Und er wird aber nie zum Gangster. Er bleibt eigentlich immer ein tragischer Verbrecher.
Naja, also was kann er schaffen? Er kann es schaffen, ein Stachel zu sein in diesem Fleisch und quasi alle anderen daran zu stoßen, dass sie dieses große Leben nicht leben. Ja. Und das ist sozusagen das Maximum, was in diesem BRD-Rahmen möglich ist. So scheint es mir jedenfalls manchmal.
Also um nochmal an diese tatsächliche Supermarkt-Szene auch zu erinnern, ja, die so quasi der Höhepunkt, der Shootout des Genre-Kinos ist und die dann wirklich kontrapunktisch mit diesem Müllauto, ja, hantiert, das Müllauto, das den Fluchtweg versperrt, das dann sein Gangsterkumpel nicht in Gang bringt, sondern stattdessen leert er den ganzen Müll dann auf den Vorplatz, was tatsächlich das Tragikomische hat und dann natürlich auch auf der tatsächlichen Flucht, als die Frau dann eingeklemmt wird unter diesem Rolltor. Das sind ja alles Szenen, also Bilder, die einem auch in Erinnerung bleiben. Das ist, finde ich, schon ein beachtlicher Versuch, mit den Mitteln und den Schauplätzen und der sozialen Realität Deutschlands in dieser Zeit so weit zu gehen, wie man nur irgend gehen kann. Aber es ist natürlich immer noch Lichtjahre entfernt von, sagen wir, dem Shootout aus Heat in der Innenstadt von L.A., wo wirklich auch einige sagten, naja gut, das ist so over the top, das könnte nie im Leben in der Realität stattfinden. Und meiner Information nach gab es so einige Monate nach dem Start von Heat tatsächlich einen solchen Shootout in der Innenstadt von L.A. Mhm.
Was steht denn strukturell dieser Weiterentwicklung entgegen? Wenn man Supermarkt sieht, auch nochmal, ich bin ja deutlich jünger als ihr, wenn man den Film sieht, wird man wirklich melancholisch, weil man so viel Potenzial und Möglichkeiten auch in der historischen Zeit sieht, was man hätte noch machen können. Was hält denn diese Pädagogik bis heute ja am Leben, Christoph? Hast du eine These dazu? Warum ist das so stark? Weil es ja ganz viele Leute auch gibt, die das immer und immer und immer wieder auch am deutschen Film kritisieren.
Ja, es ist ein Bündel von Gründen und es spielt natürlich eine Rolle, dass man das Gefühl hatte, dieses Medium muss unter Kontrolle gebracht werden. Das war ja auch der Grund, warum die Filmschulen gegründet wurden übrigens. Man hatte Angst, dass diese Macht des Mediums womöglich, sag ich mal, etwas ins Wanken bringt. Eigentlich, wenn man so will, ist das ein großes Vertrauen gegenüber des Kino, des Kinos, weil man dachte, das ist so mächtig, da müssen wir unbedingt mit Origami, wie heißt das mit diesen Bäumen? Bonsai.
Bonsai.
Genau, da müssen wir unbedingt Bonsai-Drähte installieren. Das ist die eine Seite. Also es gibt sicherlich eine Angst davor, dass das Kino irgendwas entfesseln könnte. Und dann ist es einfach, also ich meine, das sind keine ausreichenden Gründe, alles, die ich jetzt so vorbringe. Aber es ist sicherlich auch einfach ein ganz anderes Land. Also die in dieser Dichte, in dieser mit dieser Tradition des Protestantischen, der ständigen Gewissensprüfung, so also als kulturelles Grundmuster, sage ich mal, ein radikal anderes Land als die USA es sind. Oder auch als es Frankreich ist, von einfach nur von den Grundlinien der Konflikte, die gesellschaftlich verhandelt werden. Und vielleicht sind, also das wäre jetzt eine steile These, die Eruption der deutschen Geschichte auch deshalb so brutal krass, ja, weil das Korsett sonst so gut funktioniert. Ja, also keine Ahnung, das ist jetzt nur so ein Gedanke.
Wenn wir schon Frankreich erwähnt haben und vielleicht kommen wir dann nochmal darauf zurück. Der nächste Film, den wir besprechen wollen, spielt ja genau darauf oder zahlt genau auf diese These ein, nämlich Armee im Schatten von Jean-Pierre Melville, von dem du in der Vorbesprechung gesagt hast, dich begeistert, mit welcher Frechheit es sich Jean-Pierre Melville erlaubt, einen Film über die Résistance zu erzählen und das in der Ästhetik des Gangsterfilms tut.
Ja, das ist eine unglaubliche Chuzpe, die er hat und die er natürlich auch sich erlauben kann vor dem Hintergrund seiner eigenen Geschichte. Jean-Pierre Melville ist ja sozusagen sein Nom de guerre. Er war in der Résistance, heißt eigentlich Grumbach, glaube ich. Und es ist ja auch nicht der erste Film, den er macht zu diesem Thema, aber der erste, der eine solche Frechheit vornimmt und in der sich ganz viel zeigt von dem, was ihn eigentlich ausmacht. Nämlich erstens, er sagt nicht, also die Resistance ist diese heilige Legende, ja, die Frankreich bis zum gewissen Grade zusammenhalten soll. Also wenn man sich anschaut, die letzte Metro von Truffaut zum Beispiel, ja, also ein frommes Märchen, das erbaulich sein will für diese Nation, also in der man eben erzählt, dass im Grunde jeder in der Resistance war und das ist, hört man natürlich gerne, gerade vor dem Hintergrund, dass es eben dann doch ganz anders war. Und er ist nun jemand, der es wirklich erlebt hat und der vor allem auch erlebt hat, dass der größte Teil Frankreichs bürgerlich weiter existiert hat und es ein der ultimative Bruch eigentlich mit dem Bürgerlichen war, in die Resistance zu gehen, ja, als besiegtes Land, ja. Und da gibt es ja, also mit Pétain und so weiter, auch so Gewehrsleute für eine Art von, die haben ja diese Niederlage konstruiert als eine gerechte Niederlage, ein Land, das angeblich verkommen war durch die sozialistische Regierung und so weiter. Also das war ja das Narrativ des Pétainismus. Und dem gegenüber sagt er jetzt nicht, da gab es diese Helden in der Resistance, sondern es gab diejenigen, die gestisch, und das ist vor allen Dingen ein Widerstand der Geste, die gestisch eben Outlaws waren. Und das geht nicht um das Ergebnis, es geht nicht um die Erfolge. Ja, der Film ist eigentlich ein Film der Vergeblichkeiten. Ja. Aber die Vergeblichkeit ist eben nicht umsonst, sondern in der Vergeblichkeit steckt eigentlich die Ehre oder die Größe. Und diese Operation, die er da vornimmt, finde ich fabelhaft und gewagt. Und der Film ist unglaublich traurig dabei auch. Also ein sehr, sehr, ein Film, der mir sehr wichtig ist, ja.
Also ich habe ihn auch immer in diesem Kontext wahrgenommen, der Gangsterfilme, die um ihn herum entstanden sind, weil Melville ist ja Ende der 60er Jahre eigentlich mit mit dem Deuxième Souffle, dem zweiten Atem, mit Lino Ventura ja schon. Da beginnt diese Entwicklung, und dann über Le Samurai, der eiskalte Engel, dann Vier im Roten Kreis und bis zu Der Chef. Und da ist ja dieser Film eingebettet, 1969. Und er wurde ja auch nicht wirklich so begrüßt. Seine anderen Filme sind da eindeutiger, Eva und der Priester und das Schweigen des Meeres. Du erwähntest, dass er sich schon vorher damit beschäftigt hat. Aber die sind auch spröder nochmal auf ihre Weise. Anders auf jeden Fall. Und es ist nicht zufällig, dass er Lino Ventura natürlich einsetzt. Und das Interessante ist auch, dass wir ihn ja erstmal in der Haft kennenlernen. Also er ist ja in einem Gefangenenlager, das von Nazis da, und aber auch von französischen Kollaborateuren, das ist total wichtig, bewacht wird. Also er zeigt immer wieder die Gendarmerie als quasi Handlanger der Nazis, und zwar durchweg im ganzen Film. Und das wurde offenbar von der Kritik auch nicht so positiv wahrgenommen an diesem Film oder ein bisschen skandalisiert. Dann ist es so, dass er sich deutlich unterscheidet von den anderen Gefangenen, weil er zum Beispiel typisch für diese auch professionalisierten Gangster in den anderen Filmen zum Beispiel Workout macht. Also er macht Morgengymnastik, er ist total diszipliniert, er ist super ernsthaft. Ja. Und die erste Szene mit der Resistance an sich, die wir sehen, die erste Aktion, ist dann eingeleitet über eine Sonnenszene, wo ein junger Mann in die Sonne tritt in Lyon. Und oder ist es Marseille? Moment, ich glaube, es ist Marseille sogar. Und der wird dann aber exekutiert als ein Verräter Marseille, von den eigenen Leuten. In Marseille, Entschuldigung. Und das finde ich schon sehr radikal, dass er quasi diese Pass-pro-Toto-Aktionen, du deutest das bereits an, es gibt überhaupt nichts in diesem Sinne Heroisches an Erfolgen zu vermelden, sondern es hat ein eigenes System, das außerhalb des zwangsetablierten Systems funktioniert. Und das tatsächlich die Resistance-Leute zu Outlaws macht, die sich aber oft auch gegenseitig vernichten.
Und diese erste große Resistance-Szene ist ja wirklich erschütternd und setzt natürlich den Ton. Denn dieser Mann, den sie da umbringen mit einem Handtuch, der ist womöglich nicht schuldig. Sie können es nur nicht klären. Er hat Fehler gemacht und deshalb muss er sterben. Und das ist sozusagen, das ist die Essenz eigentlich des Gangsterfilms. Er hat Fehler gemacht. Er muss sterben nicht für das, was er falsch gemacht hat, im Sinne einer, dass sie ihm den Verrat beweisen könnten, sondern er war fahrlässig. Ja. Und das muss bestraft werden. Und es macht ihnen keinen Spaß. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Also dieser Mord ist einer der Anstrengung und der Mühe, dieses Genick zu brechen mit Hilfe von einem Kleiderbügel und einem Handtuch. Und warum darf die Waffe nicht eingesetzt werden? Weil die Nachbarn könnten es hören. Also da ist wirklich der ganze Film in einer Szene zusammengefasst. Und die Szene ist unvergesslich, also unglaublich erschütternd.
Sie wiederholt sich ja auf einer anderen Ebene nochmal, weil später ja Mathilde in der letzten Szene des Films erschossen wird, von der sie auch nicht wissen, ob sie denn überhaupt etwas getan hat, ob sie verraten hat, ob sie beispielsweise, also sie wissen auch nicht, ob sie um ihren eigenen Mord über eine komische Form des Zeichens bittet, also um ihre eigene Ermordung bittet. Und auch dort wiederholt sich ein Entsetzen darüber, dass sie von ihren eigenen Leuten erschossen wird. Dieser Blick von ihr, den er einfängt, Melville, hat mich auch sehr erschüttert. Und dann endet der Film ja sehr abrupt. Und auch dort ist es so, dass sie eigentlich wegen eines Fehlers in diese ganze Sache hineingerät, nämlich weil sie das Bild ihrer Tochter im Portemonnaie behält.
Genau.
Da finde ich, wenn ich da nochmal den Bogen zu Michael Mann knüpfen darf, es gibt ja diese Philosophie, die Robert De Niros Figur in Heat hat, dass er innerhalb von 30 Sekunden alles hinter sich lassen können muss. Und die auch die Idee einer Beziehung, einer Paarbeziehung für ihn unmöglich macht, was ja auch am Schluss scheitert, was ja auch das Traurige in Heat ist, ne? Fand ich zumindest. Und das ist etwas, was hier nochmal deutlich wird in Lino Venturas absolut beherrschter und stoischer Figur, die also quasi diese ganzen Dinge hinnimmt und der ja offenbar eine Sympathie für die weibliche Figur hat, die aber dann quasi die Notwendigkeit, ihr Leben auszulöschen wegen dieser persönlichen Schwäche, dominiert das dann aber. Also so wird es uns vermittelt. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen eben diese Tragik des Outlaws auch nochmal. Aber eben nicht in dem Sinne des Pathos, sondern in dem Sinne der Melancholie. Also dieser existenziellen Entsagungsgeste.
Ja, ganz richtig. Und was so interessant ist an der Szene, ist ja, dass Bison sagt, ich kann es nicht tun. Ja, also es gibt diese Treue. Zum ersten Mal ist diese Figur des Bison eben nicht bereit, einem Befehl zu folgen. Und was tut dann der Chef der Resistance-Gruppe, die hier erzählt wird? Er erzählt ihm eine Geschichte. Und diese Geschichte, es ist ganz klar markiert, dass niemand weiß, ob sie wahr ist. Und auch Bison weiß, dass es sein kann, dass sie nicht wahr ist. Und diese Geschichte heißt, sie will von uns erlöst werden. Und dann kann er es tun.
Genau, weil sie hätte uns ja alle verraten können. Sie hat uns aber nicht verraten, sondern hat um Zeit gebeten. Sie muss erst alle kontaktieren, obwohl sie ja weiß, dass alle an einem Ort eigentlich zu finden sind. Also sie kennt die Orte, bei denen sie zu finden sind. So funktioniert das Narrativ des Chefs. Das würde mich aber nochmal genauer interessieren. Wie seht ihr genau diese Rolle? Es gibt also den von Lino Ventura gespielten Philipp, der als die Hauptfigur des Films uns begleitet, oder wir begleiten diese Figur. Und dann gibt es den Chef, Luc Jardy, der ja auf einer echten Figur basiert, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Also die Bücher, die man dann sieht, die Philipp in dem Untergrund, also in dem Versteck, in dem er sich zurückziehen muss, für 3 Wochen liest, die Titel sind von der echten Figur, ein Philosoph und Mathematiker. Einer der Intellektuelle dieser Gruppe, der immer im Hintergrund ist, der sehr wenig anwesend ist, aber dessen Anwesenheit oder abwesende Anwesenheit man ständig spürt. Was ist dessen Rolle in dieser ganzen Architektur des Films oder der Architektur des Untergrunds?
Ja, das ist so eigentlich die unrealistischste Figur, wie sie gezeigt wird, finde ich. Sehr interessant. Das ist so eine Art Götterfigur. Also wenn der auftaucht, leuchtet alles. Ja? Also das ist inszeniert, dezidiert antirealistisch inszeniert. Immer wenn der auftaucht und er steht im Grunde für das Ideal. Für das Ideal, dass alle anderen, die sozusagen auf der Ebene, mit den Mühen der Ebene beschäftigt sind, weit entfernt sind, aber an dem sie sich ausrichten.
Sie kopieren aber ja schon auch wiederum eine Ordnung, eine binäre Ordnung. Es gibt den Bürgerlichen im Untergrund und es gibt die Arbeiter, was ich unglaublich interessant finde, weil sich diese französische Gesellschaft im Endeffekt verdoppelt oder verschiebt. Es gibt dann die Kollaborateure und die bürgerlichen Kollaborateure und es gibt eben die bürgerlichen, die bürgerliche Resistance und die arbeitende Resistance. Ist das etwas sehr Französisches oder ist das sehr bewusst von Melville so inszeniert, weil er damit einen Punkt machen will?
Also ich glaube, dass er, also mein Gefühl ist, dass er da im Grunde einer dritten wahren Person, über die sie sich ausschweigt, huldigt. Also so eine Art von, also bei Melville gibt es ja so einen ganz großen Eros der Treue. Und diese Liebe zu diesem anderen, den er idealisieren muss, um es auszuhalten, was er tut. Um sich sozusagen die Unmöglichkeiten, denen er ausgeliefert ist, um die machbar zu machen, muss er glauben, dass es diesen anderen gibt, dessen Ideale leuchten. So reime ich mir das zusammen. Also mein Gefühl war, dass diese Figur extrem affiziert ist von einem liebenden Blick. Das ist wie eine Liebesgeschichte zu diesem Mann. Und ich meine, dass dahinter eine erfahrene, also jemand steckt, an den er wirklich denkt. Das muss eben nicht notwendigerweise die Figur sein, die in dem Roman die Rolle spielt.
Also in echt wäre es, oder so wird es zumindest kolportiert, ist es Jean Cavaillès, ein Philosoph und Mathematiker, und die Titel sind alle dessen Titel der Bücher, der auch eben an der Resistance teilgenommen hat und gefoltert wurde und erschossen wurde am Ende. Also die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall gegeben.
Ja.
Also ich will an eine Figur noch erinnern, die im Film ja ist, die sie in London treffen, der Verbindungsmann in London. Der wird ja gespielt von der Person, die das in Wirklichkeit offenbar auch war. Und das ist insofern interessant für die Besetzungspolitik des Films, denn die meisten Leute sind, wenn man das historisch betrachtet, zu alt besetzt, also deutlich zu alt. Denn die Resistance war in weiten Teilen wohl in der Zeit, wie sie auch Melville in jungen Jahren erlebt hat, ein Unternehmen jüngerer Männer. Ja. Und das finde ich sehr interessant, weil das ja offenbar eine bewusste Entscheidung ist. Also eine Figur wie Lino Ventura, der ja so in mittleren Jahren da zu dem Zeitpunkt schon ist, zu besetzen. Also um dem Ganzen eine andere Position und Ernsthaftigkeit und Ziel Gerichtetheit zu verleihen, als das in der Realität wohl der Fall wäre. Und das ist sehr auffällig, wenn man den Film nämlich im weiteren Sinne als eine Form des indirekten Kriegsfilms begreifen würde. Also das besetzte Land, die Nazis als Besatzungsmacht und der Partisanenkampf, der dann quasi dagegen geführt wird, dann müsste man sagen, in vielen Kriegsfilmen werden ja auch die deutschen Soldaten mit viel zu alten Schauspielern besetzt. Also bis hin zu Steven Spielbergs Saving Private Ryan, da hat man im Grunde deutsche Soldaten, die so um die 40 sind, aber nicht in befehlender Position. Oder also erst in Das Boot wird das wieder thematisiert. Und ich finde das sehr bemerkenswert. Dass, also worauf ich hinaus will, ist, dass die Besetzungspolitik dieses Films Armee im Schatten hochgradig symbolisch ist, alleine aufgrund des Alters und dieser Erfahrungswerte, mit denen diese Leute besetzt sind schon.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Einerseits sieht sich Melville natürlich als die Lino Ventura Gerbier Figur und ist sozusagen jetzt selbst älter geworden und besetzt sich dann älter. Also ich glaube, das ist so ein Motiv, das es ganz, ganz viel gibt in Filmen, die im weitesten Sinne Erinnerungsarbeit leisten. Und dann gibt es ja dieses tolle Zitat am Anfang des Films. Ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber sinngemäß heißt es, dass die Erinnerung süß ist, weil sie nicht, weil sie schön ist, sondern weil sie an eine Zeit, zu einer Zeit führt, in der man jung war. Mhm. Also, und das finde ich eine verrückte Idee eigentlich, dieses Zitat einer so dunklen Resistance-Gangster-Geschichte voranzustellen.
Aber das führt ja genau zu dem Thema, was ich damit meinte, ne? Also das, das ist das Prinzip dieser Inszenierung. Und das Interessante ist, dass er die früheren Resistance-Filme in einem anderen Stil gewissermaßen inszenierte. Also er hat ja seinen Stil leicht verändert. Und die Tatsache, dass wir ihn jetzt als eine Art Gangsterfilm diskutieren können, liegt am Stil seiner Gangsterfilme, vor allem Vier im Roten Kreis, also wo ich eine enge Verbindung von der Atmosphäre und wie, ne, also der Inszenierung der Räume auch sehe. Also diese kargen Räume, die alle sowas leicht modriges, verfallendes schon haben, wo man sich fragt, wie leben diese Leute, warum leben die eigentlich da drin? Also das ist eigentlich in der Samurai auch schon der Fall. Und dann die Statik der Kamera zum Teil, die dann manchmal komplett aufgegeben wird. Also in der Szene, wo er der Gestapo entkommt in diesem Hotel, da ist ja plötzlich totale Dynamik drin, ne? Und auch lange Kamerafahrten mit sehr, sehr großer Dynamik, während er sonst aber tatsächlich oft also solche Tableaus auch schafft, also Personen in Räumen, in Formationen, ne? Und dann gibt es diese hochgradigen Stilisierungen, wenn zum Beispiel an diesem Gang, wo sie erschossen werden sollen, ne, von den Soldaten, dass er dann plötzlich diese Wand an Schutt und Rauch vor sich hat, ja, diese Lawine, die fast auf ihn zurollt, und plötzlich also aus dem Nichts dieses Seil sichtbar wird, an dem er dann in die Freiheit klettern kann, obwohl mit Maschinengewehren auf ihn geschossen wird. Also wo man sagen muss, die Überlebenschancen wären wahrscheinlich gering. Und das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, da ist er auch auf einem Level der Stilisierung, also als Akt, ne, des Stilschaffens und der Ästhetisierung, die den Film woanders, auf einer anderen Stufe eigentlich einzuordnen. Also das hat mit der Realität nur noch indirekt zu tun, obwohl er Teil der Resistance war.
Genau, es geht um Gefühle. Also er verfilmt seine Gefühle, ja.
Das bringt mich zu einer anderen Figur, die ich gerne noch reinwerfen will, die für mich sehr viel verkompliziert. Und da geht's, finde ich, sehr viel um Gefühle, obwohl sie eine sehr, sehr kühle Figur ist, nämlich der Jean-François Jardy, der ja wohl der Bruder des Chefs sein soll. Es gibt die Szene, wo er seinen Bruder besucht und wo sie in diesem komischen Holzkonstruktion sitzen, weil die Heizung nicht mehr funktioniert. Eine wunderschöne Szene, die auch sehr, sehr symbolisch ist. Sie sind wieder zusammen in diesem Haus als Brüder, ganz nah, und trotzdem über den Off, es wird ja auch sehr viel aus dem Off erzählt, also über die Gedanken, die gerade vor sich gehen, und da hält er sich ja auch nicht an irgendeine Logik, sondern das macht er einfach. Er erzählt ja, dass er sich immer von ihm, dass er ihn kühl findet und dass er sich von ihm distanziert. Und interessanterweise ist er die Figur, die sich ja opfert, indem er einen Verrat vortäuscht.
Genau, das ist im Grunde die Figur, die ultimative Ehre repräsentiert, nämlich eine Ehre, die nur von einem selbst bezeugt werden kann. Also das ist ja so eingerichtet, dass eben die anderen glauben müssen, dass er sie verraten hat.
In Wirklichkeit hat er sich selbst verraten.
In Wirklichkeit verrät er sich selbst, um sich für den anderen zu opfern. Also das ist und dass die beiden Brüder nicht voneinander wissen, gehört auch dazu, sozusagen, dass die letzte Kammer dieser Ehre ist eben das Geheimnis.
Und auch diese Ehre, diese absolute Ehre ist ja umsonst. Es gibt keinen Gewinn, weil den, den er befreien will, der stirbt an den Verletzungen der Folter noch in der Gefängniszelle, während die anderen eigentlich draußen stehen und ihn abholen würden. Es ginge ja auf, aber selbst das erlaubt Melville in diesem Film nicht.
Genau, genau. In gewisser Weise muss das auch scheitern, weil es geht eben, und also das ist zumindest meine These, es geht eben um die gestische Auflehnung gegen das Schicksal. Also um die Auflehnung als Haltung selbst und nicht darum, dass sie erfolgsversprechend ist. Und das wäre in gewisser Weise auch ein Hohn gegenüber der Wirklichkeit, wenn man das jetzt gut enden lassen würde. Ja. Die Wirklichkeit, die man ja kennt und die er kennt und die er auch weiß. Also zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, zum Beispiel Marcel Lohfülls Film über die Resistance war verboten, ja, über 12 Jahre lang in Frankreich. Also zu dieser Zeit durfte der Film nicht gezeigt werden, Le Chagrin et la Pitié, weil sich diese Nation diesem Teil der historischen Wahrheit nicht aussetzen konnte, wollte. Und das gehört zu diesem Schelmenstück sozusagen, diesen Film zu machen, als Gangsterfilm über die Resistance, dass ihm das gelungen ist. Das ist wirklich verrückt, finde ich.
Also da finde ich auch, ist es nochmal wichtig, an die anderen Gangsterfiguren vielleicht anzudocken, weil die Art und Weise, wie er Alain Delon inszeniert zum Beispiel, also diesen eiskalten Engel, ne, als der ja auch im deutschen Titel dann bezeichnet wird, wie er nochmal auftaucht in Vier im Roten Kreis, wo dann aber auch wieder mit Yves Montand nochmal ein anderer Typus etabliert wird. Er hat immer Generationen, also der jüngere Mann, der erfahrene ältere Mann, der resignierte ältere Mann, also es sind schon Typen, und es geht ihm auch immer um die professionalisierte Abfolge von Handlungen, ne? Und da ist eine Verbindung zu dem Professionalismus bei Michael Mann wiederum und der totale Gegensatz zu dem, was wir bei Supermarkt hatten, nämlich quasi dieser, auch der Berufsethos der Gangster und Einbrecher und eben in und Ausbrecher witzigerweise in Vier im Roten Kreis zu beginnen. Ne? Also es ist eigentlich auch interessant, dass der Armee im Schatten auch immer wieder an diese Gangsterfilm-Standardsituationen anknüpft. Ja, also das Ausbrechen aus der Gefangenschaft und das Befreien von anderen, dann das Herauspressen von Informationen aus anderen, dass er also zeigt, wie diese Verbrechensstrukturen tatsächlich auch Strukturen der historischen, politisch motivierten Verbrecher sind.
Mhm. Man könnte doch eine Linie jetzt mal ziehen. Du hast damit ja begonnen. Ich würde das noch mal stärker versuchen, weil du den Unterschied zu Supermarkt so betont hast. Ich würde sagen, es gibt trotzdem noch eine Ähnlichkeit. Ich versuche das mal vorzuschlagen und dann können wir es ja diskutieren. Was sich durch alle drei Filme zieht, ist eine Melancholie. Eine Melancholie auch des Filmischen. Also alle drei Filme haben eine Traurigkeit in sich und zwar schon immer von der ersten Minute an. Sie alle haben ein Scheitern, tragen ein Scheitern schon in sich. Das hast du, Markus, ganz am Anfang auch gesagt, dass diese Filme den Tod und die Tragik immer schon in sich tragen. Dadurch sind sie verbunden. Und es ist eine Stilfrage, die man auch so umschreiben könnte, nämlich der Versuch, frei zu sein, frei von jeglicher Ökonomie. Ökonomie nicht verstanden im Sinne von, also nicht jetzt im buchstäblichen Sinne, das ökonomisch die Wirtschaft, sondern einer Verrechnungslogik, die in allen drei Filmen keine Rolle spielt. Bei Thief ist es so, dass es ihm eigentlich auch um seine Ehre geht und in dem Moment, wo er diese Logik verlässt, auch dem Untergang geweiht ist. Auch in Supermarkt versucht er ja der eigenen Verrechnung durch die anderen Figuren immer wieder zu entwischen, der Willi. Und in Armee im Schatten haben wir es ja auch gerade in der Figur von Jean-François Jardy damit zu tun, dass er jegliche Berechnung, es ist alles egal, alles wird auf eine Karte gesetzt. Und es spielt weder eine Moral noch eine freundschaftliche Verbundenheit eine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist diese Haltung zu bewahren in der Figur von Philippe Gerbier.
Ja, finde ich total interessant. Ja. Ich gebe dir total recht, weil was ist das? Die ultimative Freiheitsgeste ist dann eigentlich auf eine Art, mit den Dingen verschwenderisch umzugehen, die absolut nur einmal existieren, nämlich deinem Leben. Also verschwenderisch mit deinem Leben umzugehen, das ist eigentlich die ultimative Anziehung der Figur des Gangsters. Und das ist eben genau das, was wir alle anderen nicht machen können. Ja, wir müssen also permanent unsere Termine schützen und unseren Alltag schützen und unsere Gefühle gängeln und so weiter, damit wir diese Ware in der Balance halten. Also wir machen immer diese Rechnung auf, aber einer, der diese Rechnung nicht aufmacht, der sein Leben verschwenden kann und da auf diese Art natürlich zu einer vollkommen anderen Intensität des Lebens kommt, das ist eigentlich diese Freiheitsstufe ist die der Gangsterfilm, von der der Gangsterfilm erzählt, würde ich sagen.
Ich würde an der Stelle durchaus sagen, dass es eine weitere Variante gibt, die aber weit weniger mythisierbar und populär ist in unserer heutigen Logik, nämlich die des Soldaten. Im Kriegsfilm und vor allem im Combat-Film haben wir natürlich auch diese Idee. Ja, also dieses Leben in der Grenzsituation selbst, also das eigentlich nur noch die eigene Verschwendung als Möglichkeit hat und die aber im Angesicht totaler Ungerechtigkeiten, totaler Exzesse sich bewähren muss. Und das ist ganz interessant, dass gerade Armee im Schatten ja diese Figuren ja als natürlich als Schatten und Feindbilder an der Wand skizziert. Ja, wir haben ja keinerlei Besatzer oder sowas, jetzt deutsche Besatzer, die irgendwie ausformuliert werden. Doch es gibt diesen, in dieser Verhörsituation gibt es natürlich den einen. Ne? Und aber es ist auf jeden Fall, es erinnerte mich daran, dass oft vergessen wird, dass es den Kriegsfilm als Genre gibt, der ja in vielen Ländern, unter anderem Amerika und Russland, ungeheuer populär ist und in Deutschland sehr unpopulär ist. Mhm. Ja. Also so unpopulär, dass als ich mal vorschlug beim Reklam Verlag, ob wir nicht auch ein Genre-Handbuch Kriegsfilm bräuchten, die Frage aufkam, wer soll das denn kaufen? Mhm. Und dann war natürlich klar, naja, wenn man Filme wie Apokalypse, die durch die Hölle gehen und so weiter, ja, ignoriert, ja, dann kommt man vielleicht irgendwann auf kein Ergebnis mehr, aber das, sagen wir mal, der Gangsterfilm ist genauso archetypisch wie der Kriegsfilm. Die Figur des Gangsters ist genauso mit der Grenz, im Angesicht der Grenzsituation konfrontiert mit der existenziellen Frage nach Leben und Tod. Und aber der Gangster ist die populärere Fantasie. Und der Gangster ist die attraktivere Fantasie für jemanden, der zum Beispiel wie Melville sich in der Resistance engagiert hat. Also deswegen ist auch dieses Konstrukt total naheliegend für ihn in Armee im Schatten.
Du hast ja gesagt, eben der deutsche Titel ist Armee im Schatten. Der Originaltitel ist aber ja die Armee der Schatten.
Ah, ja, ja, sehr gut, ja.
Und das finde ich auch interessant. Es ist ja ein Kriegsfilm, da kämpfen Schatten.
Schattenboxen, ja.
Die sind im Grunde alle schon totgesagt, ja. Also das ist das Interessante. Erstens, sie sind im Grunde totgeweiht und das, was sie erreichen können, gleicht auch einer Armee von Schatten. Ja, also sie können im Grunde nur ein Bild entwerfen. Und was ich als Unterschied zum Kriegsfilm sehe, ist, der Gangsterfilm braucht gewissermaßen die Stille oder die Einsamkeit. Vor diesem Hintergrund kann sich dann der Gangster als Figur abzeichnen. Der Kriegsfilm hat so ein bisschen das Problem, also ich meine jetzt Problem in Anführungszeichen, dass natürlich das Sterben eine Grundbedingung ist. Ja? Also alle sterben irgendwie. Also da wird ja sehr viel, viel gestorben im Krieg. Und dadurch ist jetzt diese gestische Unterscheidung schnell verwischt. Ja, also es ist nicht mehr so leicht zu zeigen. Das gibt es natürlich trotzdem. Es gibt ja auch da tolle Filme in der Hinsicht. Aber das ist nur das, was mir einfällt. Also da kämpfen Schatten um ein Bild im Grunde. Und sie kämpfen in einem untoten Land. Also das ist auch so, was du auch gesagt hast, diese eine Szene, die so total irreal ist. Der ganze Film hat immer wieder dieses Irreale. Ja. Also das fängt an bei diesem, also dieser London-Besuch zum Beispiel.
So touristisch ein bisschen auch.
Ja.
Würde gerne nochmal zurückkommen zu der total faszinierenden Idee, hier den Kriegsfilm mit reinzubringen. Da vor allem habe ich jetzt zwei Gedanken, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt so tief verfolgen können, aber ich würde sie trotzdem nochmal gerne reinspielen. Einerseits würde ich gerne da an Christoph mich ranhängen und noch weiter formulieren, dass ich auch einen Unterschied noch darin sehe, dass die Grenzsituation im Kriegsfilm dann eben doch mehr von außen kommt, während der Gangsterfilm eine größere Innerlichkeit hat, wo die Grenzsituation dann eher in so einer Form auch der Auseinandersetzung mit dem inneren Begehren und dem Überschreiten einer ökonomischen Logik, die aus dem Inneren kommt, ist jetzt so eine These, ich weiß nicht, wie weit die tragen würde, aber ich musste noch an was anderes denken, nämlich wo man auch eine interessante Parallele sehen könnte, wäre bei De Palmas Casualties of War, weil der in seiner, als Kriegsfilm, eigentlich auch eher einem Gangsterfilm ähnelt, weil die Figur von Michael J. Fox ja zum Gangster innerhalb dieser Armeesituation wird, zu dem, der die Gegenseite plötzlich wird, weil er
eben nicht sich
das Syndikat verrät. Es wäre zumindest spannend, das mal so ähnlich wie wir Armee im Schatten gelesen haben, nämlich der Struktur nach, auch bei diesem Film. Und dann wären wir wirklich dann bei einem Film, der auch Kriegssituationen zeigt. Ich weiß nicht, wie weit man damit kommen würde. Das war jetzt eine spontane Idee.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das Nachbarn sind, diese beiden Genres. Das ist schon interessant, was du gesagt hast mit der Innerlichkeit. Ich würde weitergehen, der Gangster schafft sich eben sein Schlachtfeld selbst. Also fast immer löst er ja den Krieg selbst aus. Also in gewisser Weise kommt der Krieg ja zum Soldaten, ja, also während der Gangster selbst und oftmals auch noch sein eigener Feind ist, ja. Also das, insofern hast du recht, es gibt diese Innenperspektive, die im Kriegsfilm nicht notwendigerweise eine große Rolle spielt. Also es gibt natürlich Kriegsfilme, wo das so ist. Aber auch da ist dieses Stichwort Professionalismus natürlich ganz entscheidend. Also in diesen Filmen, in denen Gewalt so eine große Rolle spielt und alles, die ganze Rechtfertigung, die wir jetzt, sage ich mal, im deutschen Film liefern müssten, zurückgezogen wird oder zusammengezogen wird auf das Gestische. All diese Filme sind dann enorm allergisch gegen denjenigen, der Gewalt nicht, den die Gewalt fortreißt zum Beispiel, ja, also der die Gewalt nicht als als Mittel verwendet oder als Notwendigkeit, sondern den die Gewalt selbst interessiert. Das ist ja so ein Tabu der meisten Gangster- und Kriegsfilme.
Ist das nicht eigentlich eine gute Schlusspointe? Nicht, dass ich noch eine im Petto hätte, ich habe da noch was, aber so vom Thematischen her, finde ich, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir mit spannenden Fragen und spannenden Ausblicken, nämlich der Parallelisierung dieser Genres, enden können und das gar nicht zu Ende denken müssen, weil wir doch eine ganz gute Laufzeit unseres Gesprächs erreicht haben. Ich will aber trotzdem mit einer Sache enden, weil mir diese Idee der Figur des Gangsters, mit der wir uns identifizieren, weil es das Gegenbild ist, all das, was wir uns nicht erlauben können, damit einer Frage zu enden.
ganz persönlich, wenn ihr euch eine Figur, eine Gangsterfigur in der Filmgeschichte aussuchen könntet, welche würdet ihr denn gerne sein?
Also wenn Gerbier als Gangster gilt, also die Lino Ventura-Figur, dann wäre das sicherlich einer, der mir nahe liegt.
Markus.
Also ich habe mich in jüngeren Jahren tatsächlich mit Gangsterfiguren identifiziert und da ist Der Einzelgänger mit Sicherheit ein Film, der in meiner Pubertät eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, weil ich habe ihn ja sehr früh mit 12, 13 gesehen. Aber aus, also sagen wir mal, eigentlich müsste ich eher sagen, ich war immer ein großer Polizeifilm-Fan. Und es gibt erheblich mehr Polizeifilme, mit denen ich mich identifizieren konnte als Gangsterfilme. Und da würden mir sofort mehrere Figuren einfallen, allen voran Serpico. Aber das ist interessant, weil Serpico ja als Undercover-Cop tatsächlich zwischen diesen Stühlen agiert. Und da sind wir an einem interessanten Punkt, weil er ja auch noch von seinen eigenen Leuten als ein Verräter also betrachtet wird und attackiert wird. Ne? Also er wird ja quasi durch die Polizeiwaffe auch noch verwundet und fast getötet. Und er wird betrachtet von den Cops, als wäre er ein Gangster. Und das, finde ich, ist doch eigentlich vielleicht eine befriedigende Antwort in der Hinsicht.
Du hättest auch den Polizisten in Heat nehmen können, der ja auch vom Gangster als Gangster betrachtet wird. Auch eine schöne Spiegelung. Was mich zu meiner Antwort bringt, ich wäre gerne Robert De Niro in Heat, weil er so schön melancholisch ist.
Sehr schön.
In dem Sinne, von meiner Seite, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute sprechen konnten, Christoph. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen genauso. Von meiner Seite deswegen viel Spaß, wie immer, mit dem Eintauchen in die Figuration, in die Figur des Gangsters. Bis bald.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ende mit Schrecken, der Podcast über urbane Legenden und Creepypastas.
Wir gehen unheimlichen Volksmärchen und grauenvollen Netzgeschichten auf den Grund, beleuchten ihre Ursprünge und ergründen, was an dem Spuk dran ist.
Also, zündet eine Kerze an und zieht euch die Bettdecke über den Kopf. Ende mit Schrecken hört ihr als Teil des Podriders-Netzwerks direkt über podriders.de, sowie Spotify, iTunes und überall, wo ihr Podcasts hört.